Rainer, lies mal vor. Die schwarze Spinne, Teil 7. Da fassten die Gäste Mut und setzten sich, aber ganz nah zum Großvater rückte niemand. Jetzt endlich konnte der Kindbettimann vorlegen, legte ein mächtiges Stück Braten seiner Nachbarin auf den Teller. Diese schnitt ein Stückchen ab und legte den Rest auf des Nachbars Teller, ihn mit dem Daumen von der Gabel streifend. So ging das Stück um, bis einer sagte, er denke, er behalte es. Es sei noch mehr, wo das gewesen sei. Ein neues Stück begann die Runde. Während der Kindbettimann einschenkte und vorlegte und die Gäste ihm sagten, er hätte heute einen strengen Tag, ging die Hebamme herum mit dem süßen Tee, stark gewürzt mit Safran und Zimt, bot allen an und fragte, wer ihn liebe, solle es nur sagen, er sei für alle da. Und wer sagte, er sei Liebhaber, dem schenke sie Tee in den Wein und sagte, sie liebe ihn auch, man möge den Wein viel besser ertragen, er mache einem nicht Kopfweh. Man aß und trank. Aber kaum war der Lärm vorbei, der allemal entsteht, wenn man hinter neue Gerichte geht, so ward man wieder still. Und ernst wurden die Gesichter. Man merkte wohl, alle Gedanken waren bei der Spinne. Scheu und verstohlen blickten die Augen nach dem Zapfen hinter des Großvaters Rücken, und doch scheute jeder sich, wieder davon anzufangen. Da schrie die Patin laut auf und wäre fast vom Stuhl gefallen. Eine Fliege war über den Zapfen gelaufen. Sie hatte geglaubt, der Spinne schwarzen Beine gramselten zum Loch heraus und zitterte vor Schreck am ganzen Leib. Kaum ward sie ausgelacht. Ihr Schreck war willkommener Anlass, von Neuem von der Spinne anzufangen. Denn wenn einmal eine Sache unsere Seele recht berührt hat, so kommt dieselbe nicht so schnell davon los.
»Aber hör mal, Vetter«, sagte der ältere Götti, »ist die Spinne seither nie aus dem Loch gekommen, sondern immer darin geblieben seit so vielen 100 Jahren?«
»Eh«, sagte die Großmutter, »es wäre besser, man schwiege von der ganzen Sache. Man hat ja den ganzen Nachmittag davon geredet.«
»Eh, Mutter«, sagte der Vetter, »lass deinen Alten reden. Er hat uns recht kurze Zeit gemacht. Und vorhalten wird euch das Ding niemand. Stammt er ja nicht von der Christine ab. Und du bringst unsere Gedanken doch nicht von der Sache ab. Und wenn wir nicht von ihr reden dürfen, so reden wir auch von nichts anderen. Dann gibt's keine kurze Zeit mehr. Nun, Großvater, rede. Deine Alte wird es uns nicht vergönnen.«
»Hey, wenn ihr es zwingen wollt, so zwingt es meinethalben. Aber gescheiter wäre es gewesen, man hätte jetzt von etwas anderem angefangen, und besonders jetzt auf die Nacht hin«,
sagte die Großmutter. Da begann der Großvater, und alle Gesichter spannten sich wieder.
»Was ich weiß, ist nicht mehr viel. Aber was ich weiß, will ich sagen. Es kann sich vielleicht in der heutigen Zeit jemand ein Exempel daran nehmen. Schaden würde es wahrhaftig vielen nicht.« Als die Leute die Spinne eingesperrt wussten, sie ihres Lebens wieder sicher, da soll es ihnen gewesen sein, als seien sie im Himmel und der liebe Gott mit seiner Seligkeit mitten unter ihnen. Und lange ging es gut. Sie hielten zu Gott und flohen den Teufel. Und auch die Ritter, die frisch eingezogen waren ins Schloss, hatten Respekt vor Gottes Hand und hielten milde die Menschen und halfen ihnen auf. Dieses Haus aber betrachteten alle mit Ehrfurcht, fast wie eine Kirche. Anfangs schauderte es sie freilich, wenn sie es ansahen, den Kerker der schrecklichen Spinne sahen und dachten, wie leicht sie da losbrechen und das Elend von vorne anfangen könnte mit des Teufels Gewalt. Aber sie sahen bald, dass da Gottes Gewalt stärker sei als die des Teufels, und aus Dank gegen die Mutter, die für alle gestorben, halfen sie den Kindern und bauten ihnen unentgeltlich den Hof, bis sie ihn selbst arbeiten konnten.
Die Ritter wollten ihnen bewilligen, ein neues Haus zu bauen, damit sie vor der Spinne sich nicht zu fürchten hätten oder diese durch Zufall im bewohnten Haus loskomme. Und viele Nachbarn wollten ihnen helfen, die der Scheu vor dem Untier, vor dem sie so schrecklich gezittert, nicht loswerden konnten. Aber die alte Großmutter wollte es nicht tun. Sie lehrte ihre Enkel. Hier sei die Spinne gebannt durch Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Solange diese drei heiligen Namen gelten in diesem Haus, solange in diesen drei heiligen Namen an diesem Tisch gegessen und getrunken werde, solange seien sie vor der Spinne sicher und diese fest im Loch. Und kein Zufall mache etwas an der Sache. Hier, an diesem Tisch, hinter ihnen die Spinne, werden sie nie vergessen, wie nötig ihnen Gott und wie mächtig er sei. So mahne sie die Spinne an Gott und müsse dem Teufel zum Trotz ihnen zum Heil werden. Ließen sie aber ab von Gott. Und wäre es 100 Stunden von da, so könnte die Spinne sie finden und der Teufel selbst. Das fassten die Kinder, blieben im Haus, wuchsen gottesfürchtig auf, und über dem Haus war der Segen Gottes. Das Bübchen, welches so treu an der Mutter gewesen, so treu die Mutter an ihm, wuchs auf zu einem stattlichen Mann, der lieb war Gott und Menschen und Gnade bei den Rittern fand. Drum ward er auch gesegnet mit zeitlichem Gut und vergaß Gott nie darüber, ward nie geizig damit. Er half anderen in ihren Nöten, wie er wünschte, dass ihm geholfen werde in der letzten Not. Und wo er zu schwach zu eigener Hilfe war, da ward er ein umso kräftigerer Fürsprecher bei Gott und Menschen. Er ward gesegnet mit einer weisen Frau, und zwischen ihnen war ein unergründlicher Friede. Darum blühten fromm ihre Kinder auf, und beide fanden spät einen sanften Tod. Seine Familie blühte fort in Gottesfurcht und Rechttun. Ja, über dem ganzen Tal lag der Segen Gottes, und Glück war in Feld und Stall und Friede unter den Menschen. Die schreckliche Lehre war den Menschen zu Herzen gegangen. Sie hielten fest an Gott. Was sie taten, taten sie in seinem Namen, und wo einer dem anderen helfen konnte, da säumte er nicht. Vom Schloss her ward ihnen kein Übel, aber viel Gutes. Immer weniger Ritter wohnten dort, denn immer härter ward der Streit im Heidenland und immer nöter jede Hand, die fechten konnte. Die aber, welche im Schlosse waren, mahnte täglich die große Totenhalle, in der die Spinne an Rittern wie an Bauern ihre Macht geübt, dass Gott mit gleicher Kraft über jedem sei, der von ihm abfalle, sei er Bauer oder Ritter. So gingen viele Jahre hin, in Glück und Segen, und das Tal ward berühmt vor allen anderen. Stattlich waren ihre Häuser, groß ihre Vorräte, manch Geldstück ruhte im Kasten. Ihr Vieh war das Schönste zu Berg und Tal, und ihre Töchter waren berühmt landauf, landab, und ihre Söhne gern gesehen überall. Und dieser Ruhm welkte nicht über Nacht, wie dem Jonas seine Schatten staude, sondern er dauerte von Geschlecht zu Geschlecht. Denn in der gleichen Gottesfurcht und Ehrbarkeit wie die Väter lebten auch die Söhne von Geschlecht zu Geschlecht. Aber wie gerade in dem Birnbaum, der am flüssigsten genährt wird, am stärksten treibt, der Wurm sich bohrt, ihn umfrisst, welken lässt und tötet, so geschieht es, dass, wo Gottes Segenstrom am reichsten über die Menschen fließt, der Wurm in den Segen kommt, die Menschen bläht und blind macht, dass sie, ob dem Segen Gott vergessen, ob dem Reichtum den, der ihn gegeben hat, und dass sie werden wie die Israeliten, die, wenn Gott ihnen geholfen, ob goldenen Kälbern ihn vergaßen. So wurden, nachdem viele Geschlechter dahingegangen, Hochmut und Hofart heimisch im Tal, Fremde Frauen brachten und mehrten beides. Die Kleider wurden hoffärtiger. Kleinode sah man glänzen. Ja, selbst an den heiligen Zeichen wagte die Hofart sich. Und statt dass ihre Herzen während dem Beten inbrünstig bei Gott gewesen wären, hingen ihre Augen hoffärtig an den goldenen Kugeln ihres Rosenkranzes. So ward ihr Gottesdienst Pracht und Hoffart, ihre Herzen aber hart gegen Gott und Menschen. Um Gottes Gebote bekümmerte man sich nicht. Seines Dienstes, seiner Diener spottete man. Denn wo viel Hoffart ist oder viel Geld, da kommt gerne der Wahn, dass man seine Gelüste für Weisheit hält und diese Weisheit höher als Gottes Weisheit. Wie sie früher von den Rittern geplagt worden waren, so wurden sie jetzt hart gegen das Gesinde und plagten dieses. Und je weniger sie selbst arbeiteten, umso mehr muteten sie diesen zu. Und je mehr sie Arbeit von Knechten und Mägden forderten, umso mehr behandelten sie dieselben wie unvernünftiges Vieh. Und dass diese auch Seelen hätten, die zu wahren seien, dachten sie nicht. Wo viel Geld oder viel Hoffart ist, da fängt das Bauen an. Einer schöner als der andere. Und wie früher die Ritter bauten, so bauten jetzt sie. Und wie früher die Ritter sie plagten, so schonten sie jetzt weder Gesinde noch Vieh, wenn der Bauteufel über sie kam. Dieser Wandel war auch über dieses Haus gekommen, während der alte Reichtum geblieben war. Fast 200 Jahre waren verflossen, seit die Spinne im Loch gefangen saß. Da war eine schlaue und kräftige Frau hier Meister. Sie war keine Lindauerin, aber doch glich sie Christine in vielen Stücken. Sie war auch aus der Fremde, der Hoffart, dem Hochmut ergeben und hatte einen einzigen Sohn. Der Mann war unter ihrer Meisterschaft gestorben. Dieser Sohn war ein schöner Bub, hatte ein gutes Gemüt und war freundlich mit Mensch und Vieh. Sie hatte ihn auch gar lieb, aber sie ließ es ihn nicht merken. Sie meisterte ihn jeden Schritt und Tritt, und keiner war ihr Recht, den sie ihm nicht erlaubt. Und längst war er erwachsen und durfte nicht zur Kameradschaft und an keine Kilby ohne der Mutter Begleit. Als sie ihn endlich alt genug glaubte, gab sie ihm eine Frau aus ihrer Verwandtschaft, eine nach ihrem Sinn. Jetzt hatte er zwei Meister statt nur einen, und beide waren gleich hoffärtig und hochmütig. Und weil sie es waren, so sollte auch Christen es sein, und wenn er freundlich war und demütig, wie es ihm so wohl anstund, so erfuhr er, wer Meister war. Schon lange war das alte Haus ihnen ein Dorn im Auge, und sie schämten sich seiner, da die Nachbarn neue Häuser hatten und doch kaum so reich als sie waren. Die Sage von der Spinne und was die Großmutter gesagt, war damals noch in jedermanns Gedächtnis. Sonst wäre das alte Haus längst schon abgerissen worden. Aber alle wehrten es ihnen. Sie nahmen aber dieses Wehren immer mehr für Neid, der ihnen kein neues Haus gönnte. Zudem ward es ihnen immer unheimlicher im alten Haus. Wenn sie hier am Tisch saßen, so war es ihnen, entweder als schnurre hinter ihnen behaglich die Katze, oder als ging leise das Loch auf und die Spinne ziele nach ihrem Nacken. Ihnen fehlte der Sinn, der das Loch vermachte. Darum fürchteten sie sich immer mehr, das Loch möchte sich öffnen. Darum fanden sie einen guten Grund, ein neues Haus zu bauen, indem sie die Spinne nicht zu fürchten hätten, wie sie meinten. Das alte wollten sie dem Gesinde überlassen, das ihrer Hoffart oft im Wege war. So wurden sie sich einig. Christen tat es sehr ungerne. Er wußte, was die alte Großmutter gesagt, und glaubte, dass der Familiensegen an das Familienhaus geknüpft sei. Und vor der Spinne fürchtete er sich nicht. Und wenn er hier oben am Tisch saß, so schien es ihm, er könne am andächtigsten beten.
Er sagte, wie er es meinte. Aber seine Frauen hießen ihn schweigen. Und weil er ihr Knecht war, so schwieg er auch. Weinte aber oft bitterlich, wenn sie es nicht sahen. Dort, oberhalb des Baums, unter welchem wir gesessen, sollte ein Haus gebaut werden, wie keiner eins hätte in der ganzen Gegend. In hoffärtiger Ungeduld, weil sie keinen Verstand vom Bauen hatten und nicht warten mochten, bis sie mit dem neuen Haus hochmütig tun konnten, plagten sie beim Bauen Gesinde und Vieh übel, schonten selbst die heiligen Feiertage nicht und gönnten ihnen auch des Nachts keine Ruhe. Und kein Nachbar war, der ihnen helfen konnte, dass sie zufrieden waren, dem sie nicht Böses nachgewünscht, wenn er nach unentgeltlicher Hilfe, wie man sie sich schon damals einander leistete, wieder heimging, um auch zu seiner Sache zu sehen. Als man aufrichtete und den ersten Zapfen in die Schwelle schlug, so rauchte es aus dem Loch herauf wie nasses Stroh, wenn man es anbrennen will. Da schüttelten die Werkleute bedenklich die Köpfe und sagten es heimlich und laut, dass der neue Bau nicht alt werden werde. Aber die Frauen lachten darüber und achteten des Zeichens sich nicht. Als endlich das Haus erbaut war, zogen sie hinüber, richteten sich ein mit unerhörter Pracht und gaben als sogenannte Hausreuki eine Kilpi, die 3 Tage lang dauerte, und Kind und Kindeskinder noch davon erzählten im ganzen Emmental. Aber während allen 3 Tagen soll man im ganzen Haus ein seltsam Surren gehört haben, wie das einer Katze, welcher es behaglich wird, weil man ihr den Balg streicht. Doch die Katze, von welcher es kam, konnte man trotz allen Suchens nicht finden. Da ward manchem unheimlich, und trotz aller Herrlichkeit lief er mitten aus dem Fest. Nur die Frauen hörten nichts oder achteten sich dessen nicht. Mit dem neuen Haus, meinten sie, alles gewonnen. Ja, wer blind ist, sieht auch die Sonne nicht, und wer taub ist, hört auch den Donner nicht. Darum freuten die Frauen des neuen Hauses sich, wurden alle Tage hoffärtiger, dachten an die Spinne nicht, sondern führten im neuen Haus ein üppiges, arbeitsloses Leben mit Putzen und Essen. Kein Mensch konnte es ihnen treffen, und an Gott dachten sie nicht. Im alten Haus blieb das Gesinde allein, lebte, wie es wollte, und wenn Christen dasselbe auch unter seiner Aufsicht haben wollte, so duldeten es die Frauen nicht und schalten ihn. Die Mutter aus Hochmut hauptsächlich, die Frau aus Eifersucht zumeist. Daher war drunten keine Ordnung und bald auch keine Gottesfurcht. Und wo kein Meister ist, geht es so durchweg. Wenn kein Meister oben am Tisch sitzt, kein Meister im Haus die Ohren spitzt, kein Meister draußen und drinnen die Zügel hält, so meint sich bald der Größte, welcher am wüstesten tut, und der Beste, welcher die ruchlosesten Reden führt. So ging es zu im Haus drunten, und das sämtliche Gesinde glich bald einem Rudel Katzen, wenn sie am wüstesten tun. Vom Beten wusste man nichts mehr, hatte darum weder vor Gottes Willen noch vor seinen Gaben Respekt. Wie die Hofart der Meisterfrauen keine Grenze mehr kannte, so hatte der tierische Übermut des Gesindes keine Schranken mehr. Man schändete ungescheut das Brot, trieb das Habermus über den Tisch weg mit den Löffeln sich an die Köpfe, ja, verunreinigte viehisch die Speise, um boshaft den anderen die Lust am Essen zu vertreiben. Sie neckten die Nachbarn, quälten das Vieh, höhnten jeden Gottesdienst, leugneten alle höhere Gewalt und plagten auf alle Weise den Priester, der strafend zu ihnen geredet hatte. Kurz, sie hatten keine Furcht mehr vor Gott und Menschen und taten alle Tage wüster. Das wüsteste Leben führten Knechte und Mägde, und doch plagten sie einander wie nur möglich
und als die Knechte nicht mehr wussten, wie sie auf neue Art die Mägde quälen konnten, da fiel es einem ein, mit der Spinne im Loch die Mägde zu schrecken oder zahm zu machen. Er schmiss Löffel voll Habermus oder Milch an den Zapfen und schrie, die drinnen werde wohl hungrig sein, weil sie so viele hundert Jahre nichts gehabt. Da schrien die Mägde grässlich auf und versprachen alles, was sie konnten, und selbst den anderen Knechten graute es. Da das Spiel sich ungestraft wiederholte, so wirkte es nicht mehr. Die Mägde schrien nicht mehr, versprachen nichts mehr, und die anderen Knechte begannen es auch zu treiben. Nun fing der an, mit dem Messer gegen das Loch zu fahren, mit den grässlichsten Flüchen sich zu vermessen. Er mache den Zapfen los und wolle sehen, was drinnen sei, und sie müssten einmal auch etwas Neues sehen. Das weckte neues Entsetzen, und der Bursche, der das tat, ward allen Meister und konnte zwingen, was er wollte, besonders bei den Mägden. Das soll aber auch ein seltsamer Mensch gewesen sein. Man wusste nicht, woher er kam. Er konnte sanft tun wie ein Lamm und reißend wie ein Wolf. War er alleine bei einem Weibsbild, so war er ein sanftes Lamm. Vor der Gesellschaft aber war er ein reißender Wolf und tat, als ob er alle hasste, als ob er über alles auswolle mit wüsten Taten und Worten. Solche sollen den Weibsbildern aber gerade die liebsten sein. Darum entsetzten sich die Mägde öffentlich vor ihm, sollen ihn aber doch, wenn sie alleine waren, am liebsten von allen gehabt haben. Er hatte ungleiche Augen, aber man wusste nicht, von welcher Farbe. Und beide hassten einander, sahen nie den gleichen Weg. Aber unter langem Augenhaar und demütigem Niedersehen wusste er es zu verbergen. Sein Haar war schön gelockt, aber man wusste nicht, war es rot oder falb. Im Schatten war es das schönste Flachshaar, schien aber die Sonne darauf, so hatte kein Eichhörnchen einen röteren Pelz. Er quälte wie keiner das Vieh. Dasselbe hasste ihn auch danach. Von den Knechten meinte ein jeder, er sei sein Freund, und gegen jeden wies er die anderen auf. Den Meisterfrauen war er unter allen allein recht. Er alleine war oft im oberen Haus. Dann taten unten die Mägde wüst. Sobald er es merkte, steckte er sein Messer in den Zapfen und begann das Drohen, bis die Mägde zu Kreuz krochen. Doch behielt dieses Spiel auch nicht lange seine Wirkung. Die Mägde wurden dessen gewohnt und sagten endlich, »Tu es doch, wenn du darfst, aber du darfst nicht.« Es nahte Weihnacht, die heilige Nacht. An das, was dieselbe uns weiht, dachten sie nicht. Ein lustiges Leben hatten sie abgeraten in derselben. Im Schloss drunten hauste ein alter Ritter nur, und der bekümmerte sich wenig mehr um das Zeitliche. Ein schelmischer Vogt verwaltete alles zu seinem Vorteil. Um ein Schelmenstück hatten sie diesem edlen Ungarwein abgehandelt, neben welchem Land die Ritter in großem Streit lagen. Des edlen Weines Kraft und Feuer kannten sie nicht. Ein fürchterliches Unwetter kam herauf, mit Blitz und Sturm, wie selten sonst um diese Zeit. Keinen Hund hätte man unter dem Ofen hervorgejagt. Zur Kirche zu gehen, hielt sie es nicht ab. Sie wären bei schönem Wetter auch nicht gegangen, hätten den Meister alleine gehen lassen. Aber es hielt andere ab, sie zu besuchen. Sie blieben allein im alten Haus beim edlen Wein. Sie begannen den heiligen Abend mit Fluchen und Tanzen, mit Wüstern und ärgern Dingen. Dann setzten sie sich zum Mahl, wozu die Mägde Fleisch gekocht hatten, weißen Brei und was sie sonst Gutes stehlen konnten. Da ward die Rohheit immer grässlicher, sie schändeten alle Speisen, lästerten alles Heilige. Der genannte Knecht spottete des Priesters, teilte Brot aus und trank seinen Wein, als ob er die Messe verwaltete, taufte den Hund unterm Ofen, trieb es, bis es Angst und Bange den anderen wurde, wie ruchlos sie sonst auch waren. Da stach er mit dem Messer ins Loch und fluchte, er wollte ihnen noch ganz andere Dinge zeigen. Als sie darob nicht erschrecken wollten, weil er das Gleiche schon manchmal getrieben und mit dem Messer gegen den Zapfen kaum viel abzubringen war, so griff er in halber Raserei nach einem Bohrer, vermaß sich aufs Schrecklichste, sie sollten es erfahren, was er könne, büßen ihr Lachen, dass ihnen die Haare zu Berge ständen, und drehte mit wildem Stoß den Bohrer in den Zapfen hinein. Laut aufschreien stürzten alle auf ihn zu, aber ehe jemand es hindern konnte, lachte er wie der Teufel selbst, tat einen kräftigen Ruck am Bohrer.